Jetzt drücke ich okay.
Ja, bisher auch kaum Aussetzer.
Doch, die wirst du noch erleben heute von mir, die Aussetzer. Ich bin richtig in Stimmung für Aussetzer.
Also eher geistige vielleicht schon, aber ich meine jetzt rein technische Aussetzer, so im Zoom, dass es abreißt. Das hat man
bisher. Ich dachte eher so emotionale Aussetzer, dass wir mal wieder so eine Folge machen, wo man die Hälfte von mir piepen muss. Das ist im Moment so mein innerer Zustand. So eine Folge, die im Prinzip komplett gepiept werden muss.
Ja, also weil du dich ja immer so dagegen verwehrst, auch diesen Hate, in diesen Hate Speech zu verfallen, ja.
Absolut.
Weil du auf der Suche bist nach der inneren Harmonie.
Absolut, ja.
Ja, schauen wir mal, wie weit wir heute mit innerer Harmonie kommen. Ich bin nicht sonderlich zuversichtlich.
Ich habe tatsächlich 5 Zitate, aber das erste können wir ganz schnell abhaken.
Du musst dich für deine Zitate nicht rechtfertigen. Ich habe sogar noch eins mehr. Und insofern.
Ja, aber du kennst unser Problem, ne? Unser Problem, und das ist ein Problem vieler Männer in diesem Land, ist Länge.
Ja gut, da kann ich mit Fug und Recht behaupten, das ist zumindest jetzt, was den Podcast angeht, nicht mein Problem. Länge ist nicht das Problem, ja.
Technik ist eher dein Problem. Wenn ich an die letzten Aussetzer denke, ist Technik eher dein Problem, ja.
Das ist mir jetzt aber zu privat, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist mir ein bisschen zu privat.
Ich glaube wirklich, wir sollten öfters vormittags aufzeichnen. Ich spüre da noch eine wachere Energie, als wenn ich mich hier abends um 17, 18 Uhr fürs Mikro schleppe und mir noch eine Spezi reinknalle.
Ja, das liegt bei mir daran, dass ich auch vormittags schon trinke. Also ich habe heute schon, weißt du, hab mir schon direkt 2 Gin Tonic reingestellt, bevor wir jetzt hier aufzeichnen. Jetzt ist doch alles entspannt. Draußen im Podcastland. Es ist wieder mal soweit für eure 14-tägliche Dosis grundlos gute Laune, eurem True Crime Podcast für verbale Verbrechen. Und es gibt auch in dieser Woche wieder mal mehr zu besprechen, als uns lieb ist. Winston Churchill soll mal gesagt haben, Charakter zeigt sich nicht im Erfolg, sondern in der Niederlage. Und da hat er auch heute immer noch recht. Übrigens, Tobias Mann hier am Mikrofon und ich bin nicht allein, denn charakterlich absolut stabil in Sieg und Niederlage ist der Mann, der mir heute wieder mit einem gewohnt grundlos gut gelaunten Gesichtsausdruck gegenüber sitzt. Und das ist kein geringerer als Philipp Simon.
Muchas gracias. Und sag mal, direkt eine Frage an dich. Hast du zum Geburtstag so ein Zitatebuch geschenkt bekommen? Es ist jetzt schon die zweite Folge in Folge, dass du, letzte Mal war es Willy Brandt und jetzt knallst du mir hier direkt den Winston Churchill um die Ohren.
Ja, ich dachte mal, so ein paar Aphorismen tun uns ganz gut, wo wir ja sonst nur wenig Zitierbares, Zitierfähiges hier vom Stapel lassen, sollten wir vielleicht auch so ein paar große Worte der Weltgeschichte ab und zu mal einfließen lassen, vor allem wenn sie passen. Finde ich.
Willst du den Winston nochmal machen?
Ich will den Winston nochmal, ist ein schöner Zungenbrecher, oder? Ja. Willst du den Winston nochmal machen? Und zwar Winston Churchill sagte, Charakter zeigt sich nicht im Erfolg, sondern in der Niederlage.
Ja.
Erinnert uns irgendwie so ein bisschen an das ein oder andere Thema, was wir heute kriegen.
Ja, und vor allen Dingen merkt man, dass Lindner damals noch nicht gelebt hat.
Ja, das stimmt. Ja, da hätte er vielleicht zu Winston Churchill hätte dann gesagt, Probleme sind nur dornige Chancen.
Churchill, aber das war doch dieser dicke Mann, der immer getrunken hat, oder?
Zigarre hat er auch geraucht, ne? Das war doch
Zigarre
immer das
geraucht,
Ding.
Ja.
Ne? Also das könnt ihr mal googeln, wer Winston Churchill war, weil wir haben ja sehr viele sehr, sehr
vielleicht
junge.
Vielleicht wir auch. Oder weißt du mehr über Winston Churchill als dieses Zitat, was du dir aus deinem Geburtstagsgeschenk abgeschrieben hast?
Ich weiß
hast.
Schon einiges mehr, aber lieber Philipp, das würde zu weit führen. Wir müssen unbedingt jetzt weitermachen. Jetzt du weißt, jetzt Primatenpinkung.
Nein. Also.
Gerade so rübergerettet, bevor es zu intellektuell gewesen wäre jetzt hier.
Ja, lass uns über Private sprechen. Du hast erzählt, dass du zum Geburtstag ein Zitatebuch geschenkt bekommen hast.
Naja, nee. Ich besitze mehrere Zitatebücher tatsächlich, aber ich kann auch nur, es gibt diverse Websites, aphorismen.de zum Beispiel gibt es, wo man nach Autoren und nach Stichworten suchen kann und das ist ganz hilfreich, wenn man sich vorbereitet auf so eine Sendung und man will so ein bisschen einen gewissen Anspruch auch haben, wo auch FAZ-Leser, die auch noch die gedruckte Ausgabe der FAZ auf dem Frühstückstisch liegen haben, wo die auch sagen, ach schau doch mal da, Henriette, komm doch mal her, da haben doch die beiden jungen Herren hier ein wunderbares Zitat von einem gewissen Winston Churchill jetzt hier. So, das will ich einfach haben, dass auch solche Leute sich angesprochen fühlen.
Aber was mich natürlich jetzt brennend interessiert, Henriette, ist es das Hausmädchen oder die Ehefrau?
Ja, das siehst du. Das ist immer von Fall zu Fall natürlich unterschiedlich. Manchmal gibt's da vermutlich auch Schnittmengen in diesem sozialen Gefüge, über das wir da jetzt reden. Oh Gott, jetzt können wir wieder böse Post von Fatz lesen.
Glaubst du wirklich, dass irgendein Fatzleser uns hört?
Nein, nee, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Sollten sie aber.
Ich glaube, dass
das muss ich sagen, sie
nein,
sollten.
Ich glaube, ja, aber ich glaube, unsere Zielgruppe ist stabil linksgrün versifft.
Wobei du es ja bestritten hast beim letzten Mal, ja? Du hast ja beim letzten Mal gesagt, also du bist ja ganz bei Friedrich Merz zu Hause.
Ich bin ganz bei Friedrich Merz und habe natürlich jetzt mit in Mainz da so einen kleinen FDPler sitzen.
Ach, das ist ich mir denke, was du da behauptest, die Leute die glauben Zukunft das am Ende noch.
Ich weiß. Ja, drum wiederhole ich sie auch. Entschuldige mal, das habe ich doch nur wirklich von Christian Lindner in den letzten Wochen gelernt. Du musst den Scheiß nur oft genug wiederholen, dann fangen die Leute irgendwann an, es zu glauben. Und es gibt doch nichts Schöneres, als wenn Menschen durch die Welt laufen und glauben, der Tobias Mann ist ein ganz strammer Liberaler.
Findest du das schön? Also ich finde das nicht so schön. Lass uns mal über. Wir sind jetzt hier im privaten Bereich, bevor wir zu Christian Lindner kommen. Und wir kommen heute leider schon wieder zu ihm. Warum? Ja. Das werden wir gleich auch erörtern. Oh, aber wie wir das angeteasert haben, oder? Das ist doch geil. Mhm. Jetzt sitzen die Leute so am Rand ihres Stuhls und denken sich, oh, was kommt jetzt heute wieder? Aber ich möchte mit dir mal eine kleine.
Ich glaube eher, dass
harmlose
die meisten am Rand ihrer Bettpfanne sitzen, aber.
Philipp, wir müssen nochmal hier zum Kern.
Okay, komm.
Was ganz Simples mal besprechen. Was ganz Simples. Der Advent. Lieber Philipp, was bedeutet für dich der Advent, in dem wir uns jetzt ja befinden? Diese ruhige, besinnliche Zeit, wo man Kerzen anzündet, wo man einen Kranz geflochten hat mit den eigenen Händen und im Kreise der lieben Plätzchen isst. Ist das sowas, was du lebst, oder ist der Advent für dich von nicht so großer Bedeutung?
Also zum einen habe ich ja keinen Kreis der Liebsten. Da scheitert es ja schon mal. So, das ist Schritt eins.
Okay.
Schritt zwei ist, ich habe schon Anfang November Stollen gebacken für die Adventszeit.
Jetzt mal im Ernst?
Und
jetzt mal ohne Scheiß. Du machst selber Stollen?
Ja, ich backe jedes Jahr selber Stollen. Hab aber dann bereits Ende November gedacht, naja, jetzt hat er auch lange genug gelegen. Das heißt, der Stollen ist auch schon weg. Das heißt, im Prinzip bei mir ist die Weihnachtszeit eigentlich schon durch. Ja?
Du bist also schon zwischen den Jahren jetzt.
Ich bin schon zwischen den Jahren und emotional auch eigentlich schon im Wahlkampf.
Das ist auch eine Scheiße, oder? Jetzt stell dir mal vor, wir haben jetzt alle vier Jahre jedes Mal in der Adventszeit auf den Weihnachtsmärkten irgendwelche Parteistände, wo sie dann Wahlzeug und Wahlkampf betreiben, weil das jetzt der Rhythmus ist. Durch diese Vorverlegung.
Ich finde es ja gar nicht mal so verkehrt. Ich fände es ja gar nicht mal so verkehrt, Wahlkampf immer in der Weihnachtszeit zu haben.
Warum?
Weil die Leute eh schon so eine Grundaggression haben. Dann werden sie auch noch von irgendwelchen verzweifelten Lokalpolitikern vom Rewe angequatscht. Ich finde, Weihnachten hat ja auch oft was Reinigendes. Man bricht Kontakte ab, man zieht sich zurück.
Die Familie zerstreitet sich wieder.
Ja, genau. Wie sieht's denn bei dir aus? Also, ne, Weihnachtsbaum, Backen, sind das Themen für dich? Oder bist du eher inzwischen, sagen wir mal, bei der Literflasche Glühwein am Tag angekommen?
Auch das. Aber bei mir, ich bin tatsächlich ein Weihnachtstyp geworden, muss ich sagen. Ich war es vielleicht nie nicht, aber es gab so eine gewisse Phase der Rebellion, wo ich mich natürlich gegen solch spießige Rituale und ritualisierte Verhaltensweisen gewehrt habe, selbstverständlich. Aber so mittlerweile genieße ich das. Also ich bin noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung, aber es braucht bei mir nicht viel, um da reinzukommen.
Was braucht's? Was braucht's atmosphärisch, damit
damit ich in Stimmung komme?
Damit der Tobi seine Socken am Kamin aufhängt.
Es braucht, das würde ich jetzt vielleicht überraschen, Socken am Kamin. Nee, ich brauche diese ganz, ganz naive, diese fast kitschige Symbolik. Also wenn ich so den ersten Weihnachtsmann, der bei der Apotheke ins Schaufenster gestellt wird, der mir dann Ibuprofen entgegenhält, weißt du, die dekorieren ja alle so weihnachtlich dann, ja, oder das Christkind fliegt da mit irgendwelchen Abführtabletten durch das Apothekenfenster. Das ist was, wo ich sage, jetzt ist Weihnachten. Also wenn so der Kommerz beginnt, sich diesen vorweihnachtlichen Anstrich zu geben, dann setzt bei mir auch so innerlich so dieses weihnachtliche Gefühl ein, wo ich mir denke, oh Scheiße, ich brauche noch Geschenke.
Und ja, genau, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Backst du jetzt auch selber oder kommst du eher über den reinen Konsum?
Wir backen auch tatsächlich selber, wobei wir jetzt meine Frau würde widersprechen, würde sagen, sie backt und ich bin im Prinzip dabei und überwache das, mehr oder weniger. Nein, ich bin ganz.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn Tobias Mann seine tolle Ehefrau dabei überwacht, wie sie backt. Das würde ich jetzt gerne mal. Nein, Schatz, hast du die Waage auch an oder wie machst du das?
Ja, diese Überwachung,
wie steuert das?
Meine Inkompetenz kommt einfach zum Ausdruck immer wieder, wenn ich da bei irgendwas am Herd beteiligt bin. Ich versuche mich da immer einzubringen. Es endet aber immer darin, dass meine Frau dann sagt, hier, lass mich das mal machen, weil und es wird schon, also wir backen natürlich auch in der Vorweihnachtszeit,
was
weil
backt
allein
ihr?
Diese Plätzchen, allein dieser Duft, der durchs Haus zieht, das ist doch
Plätzchen,
schön.
Das finde ich wirklich, es tut mir leid, aber Plätzchen finde ich ist wirklich die ganz armselige Variante von Weihnachten, ja. Also Plätzchen, das ist für mich so ein bisschen wie Hundekekse verteilen. Das ist also entweder ich back einen Stollen, ja, so ein 1,5 Kilo Brummer. Oder ich lasse es bleiben, aber Plätzchen backen ist doch im Prinzip nichts anderes als eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für frustrierte Familien. Ja. So eine Art Zwangsfreizeitbeschäftigung, damit man sich nicht schon vor dem 24. Dezember gegenseitig an die Gurgel geht.
Es ist unfassbar. Nein? Also bist du auch kein großer Fan von kleinen Portionen im Gourmet-Restaurant? Also wenn der Gruß aus der Küche kommt, sagst du hier, behalt den Scheiß und bring jetzt gefälligst mal den Braten hier raus. Ja, was soll das?
Jetzt mal ganz ehrlich, Tobi, sehe ich aus wie jemand, der sich über einen kleinen Gruß aus der Küche freut?
Zitatort. Lieber Philipp, im ersten Zitatort möchte ich mich jetzt erstmal bei dir und auch bei den Hörerinnen und Hörern entschuldigen, dass wir heute schon wieder, so viel ist ja schon auch gespoilert worden, dass wir heute schon wieder über die FDP sprechen. Mhm. Warum tun wir das? Es geht mir persönlich bei diesem Blog eigentlich nicht um die Politik der FDP, weil um die geht's bei der FDP gerade auch nicht. Also es geht nicht wirklich um FDP-Politik, sondern das, was die FDP gerade macht, ist, möglichst weit weg zu sein von politisch relevanten Inhalten. Aus Gründen. Und als Freund der Demokratie, als der ich mich bezeichnen würde, finde ich es einfach bedenklich, was da gerade passiert und möchte das nochmal ein bisschen analysieren, weil ich es extrem spannend finde. Wir erinnern uns alle, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, es ist ein Dokument erschienen, geleakt worden, in dem klar wurde, dass die FDP den Bruch der Ampel bewusst herbeiführen wollte. Da gab es diverse Recherchen. Und dann fand etwas statt, das ich ganz interessant finde, weil es auch einer gewissen Strategie, man könnte fast sagen, einer strategischen Pyramide folgt. Es gibt ja eine strategische Pyramide und es ist wieder eine, die gerade läuft. Die habe ich, glaube ich, erkannt. Es ist ein Prozess, den ich überschreiben möchte mit abstreiten, umdeuten, ablenken, angreifen. Also abgekürzt, aua.
Und lieber Tobias, das geht ja jetzt schon in den Bereich des investigativen Journalismus.
Ja, da gehen wir heute hin. Da tut's auch sehr weh. Und ich möchte einsteigen mit einem alten Freund von dir auch. Du hast mit ihm schon diverse Nächte durchgesoffen. Wolfgang Kubicki. Mhm. Oder? Ihr seid doch Thekenkumpels, ihr zwei.
Ja.
Und Wolfgang Kubicki.
Ich möchte im Gegensatz zu dir, ja, distanziere ich mich nicht von meinen FDP-Freunden. Ja? Ich schäme mich da nicht für, sondern ich stehe dazu.
Okay.
Der Wolfgang ist ein ganz, ganz lieber Thekenspacke von mir, mit dem ich gerne an der Holztheke billigen Kümmerling saufe. Also bitte.
Ja, bei Kubicki ist für mein Gefühl manchmal so ein bisschen das Problem, dass die zeitliche Distanz zwischen der Theke und öffentlichen Auftritten nicht lang genug ist, was zu Dingen führt, wie das, was wir jetzt hören, weil Kubicki sagte zu diesen D-Day-Erkenntnissen Folgendes.
Das, was da gerade in der Zeitung, in der Süddeutschen Zeitung verbreitet wird, halte ich für ein Märchen. Ich halte das für eine glatte Lüge und bin gern bereit, mit der Zeitung, der Süddeutschen Zeitung darüber zu streiten.
So, also er sagt, hält das für eine glatte Lüge und hält das für ein Märchen. Das ist also Phase 1, wir sind im Abstreiten. Das Abstreiten war sehr, wie hast du das empfunden? Auch, dass die FDP erstmal versucht hat, das von sich wegzuschieben, oder? Das war so der erste Impuls.
Wobei natürlich an der Stelle auch ganz interessant ist, Kubicki, Anwalt, ne, der ja oft auch diese, sagen wir mal, anwaltliche Sprache und sehr viel quasi auf Rechtsprechung und so auch Wert legt, ist natürlich mit der Aussage jetzt schon, die kannte ich so auch noch nicht, schon sehr weit rausgeschwommen, oder?
Total. Total. Und also, weißt du, wie er sich rausgeredet hat hinterher?
Nee.
Er hätte das Dokument ja nicht gekannt.
Aber glaubst du ihm das?
Was soll ich dir sagen? Also wir werden halt auch im Verlaufe dieses Blogs noch drüber sprechen, was Glaubwürdigkeit in diesem Zusammenhang, was das noch bedeutet bei der FDP. Das ist ein Papier, was in WhatsApp-Gruppen wohl kursierte, wo hochrangige FDPler beteiligt sind. Ich würde Kubicki jetzt als hochrangigen FDPler bezeichnen. Insofern fällt es mir schwer zu glauben, dass er das nicht wusste oder nicht gekannt hat. Aber so rauszuschwimmen, zu sagen, das ist ein Märchen. Und ich würde mich auch mit denen drüber streiten, ja, mit der Süddeutschen und so. Und dann, ja, kommt es raus. Ja, und aber sie haben ja relativ schnell gemerkt, mit diesem Ablenken, mit diesem Abstreiten, kommen sie nicht weiter. Auch der Cesarei, der Generalsekretär, hat ja auch erst mal gesagt.
Das stimmt nicht, dieser Begriff ist nicht benutzt worden. Das ist falsch. Und das, was medial unterstellt wird, ist eine Frechheit.
Also sie haben es versucht, wirklich abzustreiten. So, diese strategische Geschichte ging nicht auf. Deswegen sind wir dann in die Phase 2 gerutscht bei der FDP, ins Umdeuten. Und du hast mich darauf hingewiesen, schau doch mal, Karin Mioska, ja, mit Lindner. Und ich habe, ja, mir diese Stunde reingetan.
Und? Wie ging's dir danach?
Ich war selten emotional so bewegt. Ich habe geschrien, ich habe meinen Computer, zum Glück ist er noch ganz. Aber ich war manchmal kurz davor, den Rechner wirklich mit Schmackes gegen die Wand zu schmeißen. Und im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich es mal gemacht.
Es ist unfassbar, oder?
Es war wirklich stellenweise, es war unglaublich. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn man zu gut drauf ist, wenn man so einen Tag, wo man morgens aufsteht und sagt, Mensch, heute spüre ich innerlich die Schmetterlinge fliegen, guckt euch diese Sendung an und dann kommt ihr wieder in die Realität zurück.
Ja. Vielleicht tatsächlich, wir werden ja sicherlich noch was aus der Sendung hören, aber ja, vielleicht auch aus einem anderen Grund, einfach mal, um auch so ein bisschen so ein psychologisches Profil von, ja, Christian Lindner zu bekommen, bietet sich die Sendung sehr an, weil es ist, ich finde, extrem entlarvend und staune auch, wie still die Partei nach diesem Auftritt immer noch hält.
Meine Theorie ist, die haben vorher zusammengehockt in so einer Brainstorming-Gruppe. Wahrscheinlich, was weiß ich, wer würde dabei gewesen sein? Der Buschmann würde dabei gewesen sein, vielleicht auch Kubicki, vielleicht noch andere FDP-Oberen. Und die haben sich mit Christian zusammen, haben sie sich Worthülsen überlegt. Sie haben sich Sprüche überlegt, Aphorismen. Sie haben auf aphorismen.de haben sie gegoogelt, was können wir irgendwie da einbringen, was können wir so in unserer Art und Weise verwenden. Und jetzt beginnt nämlich das Umdeuten. Und das Umdeuten, er hat eigentlich die erste halbe Stunde, hat Lindner inhaltlich immer wieder das Gleiche erzählt. Und ich habe mal exemplarisch einen Schlagabtausch mit Mioska jetzt hier mitgebracht.
Warum muss man dafür so ein Dokument schreiben?
Weil man sich Ende November, Anfang November ja dann auch auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ich will noch mal sagen, ich habe das nicht in Auftrag gegeben. Und
es geht hier um aktive Sabotage der Regierungspolitik.
Nein, das weise ich zurück.
Das ist dieses Dokument, das sagt es auch.
Frau Mioska, als dieses Dokument fertiggestellt worden ist, wie wir heute wissen, hat zeitgleich im Kanzleramt jemand drei unterschiedliche Reden von Herrn Scholz geschrieben. Ich würde gerne auch...
Sie lenken ab.
Ich lenke nicht, ja, ab, sondern diese Diskussion lenkt vom politischen Kern ab. Ich lenke nicht ab,
Frau Mioska. Ich würde gerne wissen, ob Sie...
Bitte unterbrechen Sie mich doch nicht bei jedem Satz, wenn ich versuche...
Naja, weil Sie lenken
insofern ab, vielleicht möchten die Zuschauerinnen und Zuschauer auch einfach mal den Sachverhalt hören.
Okay. Dann, aber...
Ich finde es ganz lustig, es saßen so 4, 5 Klaköre, saßen im Publikum, die immer ganz begeistert geklatscht haben, wenn Lindner was gesagt hat, aber der Rest des Publikums saß relativ kopfschüttelnd
da. Ja. Aber es ist ja auch ganz interessant, er verrät sich ja im Prinzip auch in der Nummer mal wieder selber. Er sagt, ja, bei der SPD hatten sie 3 verschiedene Reden vorbereitet. Genau, sie waren auf 3 Szenarien vorbereitet. Ihr wiederum hattet nur 1 Szenario vorbereitet. Und genau das ist der Unterschied.
Ja, der Unterschied ist, das ist ja auch, was Kubicki dann hinterher sagte. Ja, sie hätten sich einfach nur vorbereitet auf etwas, was vor der Tür stand. Aber es ist ja ein Unterschied, ob man sich auf den Bruch vorbereitet oder ob man den Bruch vorbereitet. Ist ja auch rein kriminologisch ein Unterschied.
Am Ende des Tages muss man an der Stelle einfach festhalten, der Scholz hat den Lindner beim Griff in die Bonbonkiste erwischt, der wusste, was kommt und hat ihm vorgegriffen, also ist dem zuvorgekommen. Und das ist, glaube ich, die größte Schmach für ihn.
Ja, absolut. Aber das Interessante ist, wie sie sich darstellen. Die FDP stellt sich dar, als sei das ein Widerstandskampf gewesen. So ein bisschen, als wären sie so Widerstandskämpfer, so versuchen sich als Helden zu stilisieren, so als wären sie so eine Art Che Guevaras von Sylt. Oder so irgendwie wirken die gerade. Und nach der FDP-Logik wäre auch ja eine Bank kriminell, die sich auf einen Bankraub vorbereitet, die wäre genauso kriminell wie der Bankräuber. Das ist das, was sie ja versuchen, den Leuten zu vermitteln. Ja gut, haben sich ja alle irgendwie auf irgendwas vorbereitet, also wir auch. Was für ein billiger Trick. Und du musst es einfach offenbar nur oft genug wiederholen. Das ist so die Regel, die sie sich gesetzt haben. Dann glauben das die Leute irgendwann auch.
Ja, und sie tun ja im Prinzip die ganze Zeit jetzt, vor allen Dingen Lindner tut ja jetzt die ganze Zeit so, als ob er damit jetzt Deutschland einen Gefallen getan hätte.
Ja, genau.
Und verschweigt an der Stelle aber permanent nein, sondern wenn überhaupt irgendjemandem gefallen hat, dann Olaf Scholz, weil er dich rausgeschmissen hat. Also er versucht auch permanent jetzt noch die Kette umzudrehen.
Und vor allem, du hast auch direkt gesagt, als wir über die Sendung gesprochen haben, er hat ja mit keiner Silbe erwähnt, dass er rausgeflogen ist, dass er rausgeschmissen wurde. Das kommt ja Lindner nicht über die Lippen.
Nein.
Sondern er stellt es ja immer noch so ein bisschen nebulös dar, als sei er irgendwie dann doch gegangen.
Genau, als hätte er quasi, und das ist ihm, glaube ich, und da sind wir jetzt bei der Psychologie. Ich glaube, dem Lindner ist wahnsinnig wichtig, den allen das Gefühl zu vermitteln oder den Eindruck zu vermitteln, dass er immer das Heft des Handelns in der Hand hält.
Ja.
Dass er quasi derjenige ist, der die Strippen zieht, der genau weiß, was passiert, der das alles durchplant. Und da gab es jetzt ein paar kleine Unregelmäßigkeiten und da muss der Giasarei und der andere Kollege müssen halt gehen. Und dann sagt er ja auch in der Sendung ein paar Mal, dass ihm das wahnsinnig auch menschlich leid tut.
Ja.
Nein, am Ende des Tages scheißt er drauf. Es geht hier auch nicht mehr um das politische Überleben der FDP, sondern hier geht's gerade nur um die Karriere von Christian Lindner. Das ist das einzige Thema, was wir haben.
Ja, und deswegen sind wir auch schon jetzt, wir waren bei Abstreiten, wir waren bei Umdeuten, jetzt sind wir auch bei Ablenken angelangt, die Bauernopfer. Also im Prinzip die Bodyguards, der Generalsekretär und der Geschäftsführer, die sich quasi vor Lindner in die Kugeln werfen. Und wo Lindner jetzt sagen kann,
freiwillig oder unfreiwillig?
Ja, wer weiß es. Aber interessant ist auch wieder hier Lindner, wie er beschreibt, warum Giasarei gehen musste. Das ist typischer lindnischer Dadaismus, den wir jetzt hören.
Er hat die Öffentlichkeit unwissentlich falsch informiert über ein Papier, das er nicht kannte.
Also, er hat die Öffentlichkeit unwissentlich falsch informiert über ein Papier, das er nicht kannte.
Und ist danach zurückgetreten für einen Fehler, den er nie begangen hat, in einem Job, den er nie innehatte.
Besser kann man sich zusammenfassen. Ist das der Wahnsinn? Das ist wie dieses Gedicht, dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Wagen blitzschnell langsam um die Ecke fuhr. Das ist das Niveau, auf dem wir uns da irgendwie bewegen, gerade mit Lindner. Das ist doch Let's Dance, verbales Let's Dance. Die Leute schwindelig getanzt, um irgendwie gar nichts auszusagen am Ende.
Ist es wirklich verbales Let's Dance oder eher verbales Famefighting bei Bild?
Ich glaube, Let's
Dance ist jetzt für mich noch die Frage.
Es ist Letzteres. Und die Ablenkung ging ja dann weiter. Jetzt bewegen wir uns in so einen Bereich, wo dann die Yellow Press dann auch dazu kam, weil es ist ja dann auch kurioserweise exakt in diesem Zeitraum bekannt geworden, dass Frau Lehfeldt und Herr Lindner Eltern werden. Hast du mitbekommen? Wo man, wenn man zynisch wäre, müsste man fragen, wo genau in der Ablaufpyramide der FDP-Strategie die Zeugung des Kindes gestanden hat. Weil, dass das jetzt dann gerade in dem Moment einfach auch rausbleibt. Philipp, das muss Zufall sein, oder?
Das ist natürlich totaler Zufall. Was mich in solchen Momenten immer sehr beruhigt ist, ich weiß jetzt schon, bei so einem Vater, das Kind, welches Geschlecht es dann auch immer hat, können wir aber auf jeden Fall sicher sein, das wird ein strammer oder eine stramme Linke. Also bei so einem Vater, weißt du, da wird genau das Gegenteil kommen. Das heißt, also langfristig tut Christian Lindner der Gesellschaft ja schon auch wieder einen Gefallen.
Das heißt also, wir hoffen auf die Rebellion des Lindner-Kindes.
Ja, man muss einfach auch das Positive sehen.
Ja, und jetzt gehen wir auch schon vom Ablenken in die letzte Phase über, in den Angriff. Der Angriff ist natürlich auch die beste Verteidigung, ja, alte Regel, die auch bei der FDP natürlich gekannt wird. Und Lindner hat ja der FAZ auch schon in einem heldenhaften Interview, das er gegeben hat, hat er ja diesen Satz in den Blog diktiert. Achtung, Hammer. Olaf Scholz hat mich auf die Straße gesetzt, aber auf der Straße fühle ich mich wohl. Und das ist doch so ein bisschen Westernhagen für Kassenpatienten, oder?
Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn du mal gesehen hast, in was für, das Geile ist, der Lindner läuft ja auf sein Lederschuhchen immer so wie so ein Eisläufer. Also man merkt ja, der hat immer so neue Lederschuhe an, dass unten quasi die Ledersohle noch gar nicht aufgeraut ist. und er dadurch eher immer wie auf Schlittschuhen so über den Boden läuft. Muss man drauf achten. Lindner läuft immer so, als ob der Boden zu glatt für ihn wäre. Und ich glaube, es liegt daran, weil er sich jeden Tag so ein frisches Paar Manolo Blahniks irgendwie aus dem Schrank nimmt mit so einer ganz glatten Glanzsohle. Und deswegen läuft er auch immer so ein bisschen bescheuert. Muss man wirklich drauf achten. Der Lindner läuft immer so, als ob die Sohle und der Boden ein Ticken zu glatt wäre. Und wenn so jemand von der Straße spricht, Straße bedeutet für Christian Lindner im Prinzip die Marmorauffahrt zu seinem Privathaus. Das ist für Christian Lindner Straße.
Das ist die Gosse fast schon. Ja.
Ja.
In der Sendung auch geht er auch nochmal krawallig vor. Es ist eine Journalistin vom Redaktionsnetzwerk Deutschland da, die sein Papier kritisiert, dass er da ja dieses Wirtschaftspapier, das ja auch geleakt worden ist, worauf er sehr stolz ist. Er sagt, dieses Papier sei ja hochgelobt, überall hätten alle gesagt, Mensch, hier, Chrissy, was du da geschrieben hast.
Vor allem Wissenschaft. Wissenschaft und Industrie haben alle gesagt, Christian, dass du dieses Papier, da haben wir 3 Jahre. Also wirklich, haben alle. Die haben teilweise Laola-Wellen, wenn der die Marmorauffahrt auf seinen Manolo Blahniks hochgerutscht ist. Die Laola-Wellen gemacht. Chrissy, dein Wirtschaftspapier.
Dein Wirtschaftspapier, sag mal. Und sie kritisiert das natürlich in gewisser Art und Weise. Und da reagiert Lindner, ja, interessant.
Von daher ist die Rechnung einfach nicht sauber Stelle.
Wer weiß. Also wer weiß. Ich bin überrascht, dass auch im Publikum so viele mein Papier genau gelesen haben. Aber tatsächlich ist eine...
Das ist vielleicht auch einfach gut erklärt.
Ich versuch's auch nochmal, meine Idee zu erklären.
Also er geht nahtlos in die Publikumsbeschimpfung über. Und da kommt diese ganze Arroganz eines Lindners raus. Weißt du, die Leute klatschen, weil da eine Journalistin sitzt, die ihn auch in gewisser Art und Weise enttarnt hat. Und dann greift er das Publikum an. Ich habe da gesagt, unfassbar.
Und vor allen Dingen im Vergleich zu diesem allerersten, am Anfang versucht er quasi das Publikum auf seine Seite zu ziehen ist sich nicht zu schade dafür, quasi um Gunst rumzubetteln. Wenn es ihm nicht mehr passt, sagt er, ja, die klatschen die alle, ja, eh keine Ahnung von Wirtschaft. Aber es sind ja im Prinzip alles nur kleine Pflastersteine auf dem Weg zu der Erkenntnis, dass es Christian Lindner immer nur um Christian Lindner geht. Dem geht's nicht um Wirtschaft, dem geht's nicht um die Partei, das geht nur um ihn. Und deswegen ist für mich immer noch das große Fragezeichen, warum außer Leuthauser Schnarrenberger im Moment sich nicht mehr Leute in der FDP hinstellen und sagen, Freunde, ist das wirklich der richtige Mann für unsere Spitze? Kannst du dir das erklären, warum es so wenig Widerspruch gibt? Weil es gibt ja schon, also Christian Dürr zum Beispiel, der ist ja extrem still geworden.
Das stimmt.
Aber er distanziert sich auch
nicht. Ich habe das Gefühl, dass die was gegen Lindner haben oder die das nicht so geil finden, wie es gerade läuft, dass die eher gerade die Fresse halten und eben nichts sagen, was mir noch mehr Sorgen macht, was die Partei angeht. Ja, du, vermutlich glauben sie wirklich sonst niemanden zu haben, der jetzt in diesem doch sehr kurzen Wahlkampf einspringt. Und einen, Harris-Effekt kann man ja schon nicht mehr sagen. Es hat ja am Ende dann noch nichts genutzt. Aber du weißt, was ich meine. Dass nochmal irgendwie so eine Partei beflügelt wird von jemandem Neuen.
Aber was ist denn mal mit so einem grundsoliden Kubicki?
Ach, um jemand Junges nochmal ins Feld zu schicken. Jemanden, der die Zukunft noch vor sich hat.
Ja, und der kennt sich mit höheren Prozenten ja ganz gut aus. Das heißt, vielleicht gibt's bei dem die Möglichkeit, dass der den Laden nochmal so ein bisschen, weißt du? Es gibt ja schon auch noch ein paar, sagen wir mal, klügere Köpfe in der FDP. Und ich wundere mich wirklich, warum die nicht hörbarer sind.
Wir haben ja in der letzten Folge, haben wir ja gefragt, liebe Liberale da draußen, schreibt uns. Es hat sich keiner gemeldet, Philipp. Also entweder wir haben nicht viele liberale Zuhörerinnen und Zuhörer oder die sind alle peinlich berührt gerade im Moment. Also ich kann, aber nochmal die Aufforderung bitte, schreibt uns.
Wobei einer hat sich gemeldet.
Wirklich?
Ja, Gerhard Baum. Gerhard Baum hat sich gemeldet.
Hat er dir geschrieben, persönlich?
Ja, hat mir in unserer WhatsApp-Gruppe hat er mir geschrieben, dass die FDP auf dem Weg zur Selbstzerstörung ist. Also, aber Gerhard Baum ist jetzt auch niemand mehr, wo ich sage, Mensch, das ist die Zukunft der FDP. Aber es ist zumindest jemand neben Leuthauser Schnarrenberger, der sich jetzt mal zu Wort gemeldet hat.
Aber da kann man jetzt auch noch nicht im, ich sage es im FDP-Jargon, von einer offenen Feldschlacht sprechen.
So, nein.
Es ist eher so ein nein. Scharmützel.
Ich glaube auch, dass den Lindner werden, die mit einer Feldschlacht werden, die den nicht loswerden.
Sondern?
Aber ich merke gerade selber, es wäre jetzt wirklich auch für unsere innere Moral nicht gut, wenn wir jetzt noch tiefer in diese Kriegsbilder einsteigen.
Um jetzt das nicht zu lang jetzt werden zu lassen, diesen Part. Er hat natürlich Lindner in der Sendung bei Mioska nochmal sich beschwert, dass Robert Habeck ja deutlich sanfter angegangen worden wäre.
Ja, absolut. Also
das zeugt natürlich auch von einem sehr starken Charakter, wenn man sich da bezieht auf einen Kollegen, einen politischen Mitbewerber, der in einer Sendung auch saß und man sagt, der ist viel besser weggekommen als ich.
Aber das auch wieder, genau, aber auch das wieder ein ganz klarer Beleg für die These, Christian Lindner geht's nur um Christian Lindner. Da geht's nie um die Sache, sondern es geht da an der Stelle dann nur darum, die anderen sind ja besser behandelt worden. Also es geht immer nur darum, dass er irgendwie nicht so zur Geltung kommt, wie er sich das in seinem Köpfchen vorstellt.
Ja, und zur Geltung kommen ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für Herrn Lindner. Und ich möchte jetzt quasi so ein bisschen zum Abschluss kommen mit diesem Psychogramm des Christian Lindner, mit einem Zitat, das ich gefunden habe. Er war im Pioneer-Gespräch, wie auch immer das heißt. Und ich kann nur jedem raten, sich das auch mal bildlich anzuschauen, weil Lindner saß da quer am Tisch, die Beine breit, aufgelehnt, lässig, das Mikrofon im Arm. So muss man es wirklich beschreiben.
Ja.
Und in dieser, ja, dickhodigen Position hat er Folgendes gesagt über die FDP, die Wählerinnen und Wähler der FDP, vor allem über die Wähler, glaube ich, und irgendwo auch über sich.
Gerade die starken Persönlichkeiten, und überhaupt wählen nur starke Persönlichkeiten die FDP, oder können das überhaupt in Erwägung ziehen? Mhm. Also diese Persönlichkeit mit ihrem unabhängigen Urteilsvermögen, mit ihren Ansprüchen an Professionalität und Leistung.
Die anderen sind schwach.
Die finden das.
Und die anderen Wähler sind Schwächlinge?
Das legen Sie mir in den Mund. Nein, aber.
Ich frage.
Nein, aber wer sich für die Freien Demokraten interessiert, hat ein eigenes Urteilsvermögen. Der arbeitet nicht mit Mehrheiten oder lehnt sich an Kollektive an. Deshalb bevorzugen die Leute, die uns wählen, ja auch einen Staat, der sich auf die Kernaufgaben konzentriert, weil sie Anleitung, Erziehung im Alltag jetzt nicht von Politikern brauchen. Böse, wie Sie da jetzt gerade nachgefragt haben, um mich in so eine Falle zu locken. Schrecklich.
Schrecklich, ja. Diese Journalisten.
Ja.
Ich habe eben ein bisschen den Mund gebrochen. Das tut mir leid.
Also wirklich, das ja. Und das ist ja.
Ist das schlimm?
Also ich sag's jetzt mal ganz klar, das ist ja regelrecht abstoßend.
Ja. Ich finde, das Wahrste, was er gesagt hat, ist, dass die FDP nicht mit Mehrheiten arbeitet. Da werden sie sich jetzt bei der nächsten Wahl drauf einstellen. Aber
jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja schon kein Psychogramm mehr, sondern das ist ja im Prinzip eigentlich schon eine ausgewachsene Diagnose.
Ja. Und insofern können wir nur sagen, Chrissy, da musst du irgendwie mal gucken, da muss was passieren. Ja.
Also meine Hoffnung ist wirklich, dass Christian Lindner nie wieder politische Verantwortung in Deutschland übernimmt. Nie, nie wieder. Der Mann ist völlig ungeeignet. Christian Lindner, das ist wieder der Unterschied mit den Plätzchen und dem Stollen. Ja? Und Christian Lindner ist wie Weihnachtskekse. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Man hat das Gefühl, es hat irgendwas mit dem Thema zu tun, aber am Ende des Tages ist man doch hinterher immer relativ unbefriedigt.
Und ich möchte das letzte Wort, möchte ich noch dem Journalisten geben, der Zeit, der Robert Pausch, der diese Recherche mitbestritten hat, auch mit Kolleginnen und Kollegen von der SZ. Und er hat was gesagt, was glaube ich, besser kann man es nicht zusammenfassen.
Glaubwürdigkeit ist tatsächlich das entscheidende Stichwort, weil ich es wirklich bemerkenswert finde, und man muss es so hart formulieren, wie systematisch die FDP in den letzten Wochen und Monaten gelogen hat. Und mit Lügen meine ich tatsächlich Lügen. Das ist etwas anderes als ein bisschen taktisch das Unwahre zu behaupten oder wie das in der Politik üblich ist, wenn man nichts dazu sagen will, eine Formulierung zu finden, die einen da rauskommen lässt aus so einer Situation. Aber hier wurde gelogen.
Manöverkritik. Ja, und wir haben tatsächlich Zuschriften, nein, wir haben Speakpipes bekommen, nicht nur Zuschriften.
Wow.
Wir haben Menschen gehabt, die uns auf unseren Anrufbeantworter im Internet gesprochen
haben. Endlich, ja. Endlich wieder, wir haben es so vermisst.
Ja, wenn ihr das auch machen wollt, www.speakpipe.com/GGL. Und das hat gemacht ein Hörer, der uns schon öfter auch kontaktiert hat, und der hat sich geäußert zu deiner These mit den weißen Turnschuhen. Ich dachte ja, du bist da so ein bisschen allein auf weiter Flur damit, mit deinem Hass.
Jetzt bin ich gespannt.
Gegen weiße Turnschuhe. Offenbar nicht. Also er hat sich da von dir sehr abgeholt gefühlt.
Zum Thema weiße Turnschuhe geht auch gar nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Die gehören zu irgendwelchen Sportarten in Krankenhäuser oder in Arztpraxen, aber nicht zu irgendwelchen Anzügen, zu Jeans oder irgendwo in Diskussionsrunden. Ich schaue mittlerweile erst immer, was die Leute für Schuhe jetzt anhaben. Erinnere ich mich noch an Tillmann Kuban, der scheidenden Kanzlerin ja so ein paar Sneaker da weiße Turnschuhe geschenkt hat. Unfassbar. Dann liebe Grüße vom Niederrhein, euer Hörer Remy. Tschüss.
Ja, danke, Remy. Ja,
Volltreffer. Und mit Tillmann Kuban hat er natürlich auch direkt den richtigen Patienten benannt. Ein Typ mit den Blutfettwerten von einem 80-Jährigen rennt permanent mit irgendwelchen Adidas Superstar durch die Gegend, um irgendwie als junger CDU-Politiker durchzugehen, redet aber im Prinzip wie Kohl im Grab.
Also ja, es ist dann eher, wenn du von Superstars sprichst, ist es dann nicht Run DMC, sondern Run CDU.
So, Run away from the CDU, um mal an das gute Englisch von Christian Lindner aus der letzten Folge zu erinnern.
Ja, also ich bin überrascht, Philipp, dass du da anscheinend was angestoßen hast, eine gesellschaftliche Debatte, die wichtig ist.
Ich war schon immer ein Trendsetter, du musst mir einfach mehr vertrauen.
Ja, und jetzt kommen wir, eine zweite Hörerin hat uns kontaktiert, die eine Nachricht geschickt hat, sie war leicht erkältet, hat sie vorher erzählt, und die Nachricht hat mich ein wenig ratlos zurückgelassen. Es ist ein Mysterium, denn es gab technische Probleme. Ich spiele es einfach mal vor.
Hallo ihr Lieben, hier ist Katharina aus Mannheim. Ich muss euch wirklich ein Kompliment machen, dass ihr vom...
Dann bricht die Aufnahme ab. Und Achtung, gleich geht's weiter.
Schon beim Tobias. Hätte ich das jetzt nicht so vermutet. Natürlich doch. Kleiner Scherz am Rande. Nee, es macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß, euch zuzuhören.
Und was hat sie gesagt?
Ja, was das hat sie ist gesagt? Natürlich jetzt das Mysterium.
Vor allem von mir hätte sie das nicht erwartet, hat sie gesagt. Genau. Was könnte es sein?
Ich weiß, was es ist.
Ja?
Sie hätte niemals vermutet, dass du ein knallharter FDPler bist.
Jetzt hör doch mal
ich glaube, auf! Weil man hat ja auch so ein bisschen die emotionale Enttäuschung in der Stimme gespürt. Und ich glaube, dass das der Punkt war.
Oh Mann, Philipp, wenn du das noch öfter sagst, die Leute glauben das. Am Ende kriege ich noch eine Anfrage von den Julis, dass ich da irgendwie vorbeikommen soll und Luftballontiere kneten.
Ja, aber entschuldige mal, du bist doch früher auch im Karneval aufgetreten. Da willst du doch jetzt auch mal bei den Jungliberalen was machen können. Du hast doch so ein paar passende Nummern.
Das wird ja immer schlimmer. Bevor das noch schlimmer wird, würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ja,
stopp, aber nee, warte mal, aber wollen wir unsere verehrte Hörerin nochmal bitten, uns zu sagen, was es da ging, weil jetzt haben wir ja so ein bisschen im Nebel gestochert.
Genau, unbedingt melde dich nochmal, liebe Katharina, was genau so du von mir nicht erwartet hättest, was du von Philipp wiederum völlig, was für dich völlig klar war, dass es bei Philipp so ist.
Ich glaube aber, dass ich auch einfacher zu lesen bin für die Menschen.
Dass du
was klarer in meinen Aussagen bin und nicht immer dieses, ja, man merkt ja dieses neoliberale Geschachere, das steht bei dir.
Das ist aber wirklich Schluss, das ist unfassbar.
Zitatort.
So, mein Freund, und nachdem du dich ja diese Woche mal wieder an Christian Lindner abgearbeitet hast, nein, das muss ich jetzt der Fairness halber mal sagen, ich habe dich extra in der Vorbereitung gebeten, dass du dich diesmal auf Christian Lindner stürzt.
Die Leute, aus dem ganz einfachen Grund.
Ja, aus dem ganz einfachen Grund, dass es sowohl im Internet als auch in meinem privaten Umfeld inzwischen Leute gibt, die vermuten, dass ich einen ganz ungesunden Fetisch mit Christian Lindner habe. Ich bin jetzt am Wochenende von einem Freund auch mal drauf angesprochen worden, der mich gefragt hat, sag mal, was läuft da eigentlich mit dir und Christian Lindner? Deswegen wollte ich jetzt mal nichts zu Lindner machen, sondern habe mich um eine andere starke Kraft in Deutschland gekümmert. Eine Partei, die auch aktuell, glaube ich, eine sehr, sehr gesunde Selbsteinschätzung hat, einen Vorsitzenden hat, der genau weiß, wo er steht und was er so tut. Also da gibt's schon auch Parallelen, und wir reden natürlich von nichts anderem als der großartigen SPD.
Ja, die alte Tante SPD. Ja,
die wunderbar. Alte Tante SPD hat die Tage, und zwar entsprechend ihren fantastischen Umfrageergebnissen, die Wahlsiegkonferenz abgehalten. Am Anfang habe ich mir gehört, Wannsee-Konferenz, und dachte, ui, jetzt läuft's aber in ganz falsche Dinge. Aber dann habe ich gesehen, nein, es ist die Wahlsiegkonferenz der SPD gewesen. Und ja, und da haben wir einen sehr, sehr kämpferischen Olaf Scholz erlebt. Also soweit man kämpferisch sein kann, wenn man vom Prompter abliest. Ich persönlich finde ja, dass ihm das Prompterlesen überhaupt nicht so richtig steht. Und er verhaspelt sich auch extrem oft. Also, aber wir haben eine kämpferische SPD.
Ja, gut, dass er so ein guter freier Redner ist.
Ja. Ja, deswegen müssen sie auch immer drei Reden vorbereiten, wenn er sich mit irgendjemandem trifft. Und da gab's ein paar Aussagen in dieser Rede, auf dieser Wahlsiegkonferenz der SPD, wo ich sagen muss, ui, ich bin gespannt auf die nächsten 3 Monate. Wir steigen mal ganz soft ein, um mal zu merken, in welche Richtung es geht, was Olaf Scholz über die Grünen sagt. Hören wir mal kurz rein.
Die Grünen stehen für viele im Land für Gängelung, Überforderung und staatliche Bevormundung. Ja.
Das ist also, finde ich, als Umgangston mit dem letzten verbliebenen Partner in der Koalition. Also ich meine, er macht es ganz geschickt. Ne? Er sagt, die Grünen stehen für viele.
Genau, er sagt das ja nicht. Also, ich würde das ja nie sagen. Das ist so das,
aber es ist schon richtig fies, oder?
Na, ich meine gerade dieses Anti-Grünen-Ding, wie gesagt, die Grünen sind ja die Hasspiñata für all diejenigen, denen sonst politisch nichts mehr einfällt. Und dann jetzt dieses, ich will jetzt nicht die Grünen, die haben auch viel Scheiße gebaut, keine Frage. Aber dass er jetzt wieder mit diesem üblichen Grünen-Bashing in einer distanzierten Form, von wegen, ich sag das ja nicht, aber ich höre das ganz oft. Das ist ja ein ganz billiger Trick auch letzten Endes, um das zu sagen, ohne es zu sagen.
Ja, meines Erachtens ist das tatsächlich schon politische Verzweiflung. Also wenn ich direkt schon zum Beginn des Wahlkampfs mit der Nummer antreten muss, dann denke ich mir, hui, 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 das könnte nach hinten raus eng werden.
Das ist wie bei uns in unserer Branche, wenn früher jetzt IKEA-Gags oder sowas oder Sprüche über die Deutsche Bahn, ja, das ist irgendwie sowas, das versucht man zu vermeiden, weil es sehr tief hängende Früchte sind. Und so ist jetzt Comedian Olaf um die Ecke gekommen und dachte, er spielt jetzt erstmal eine Nummer über die Grünen.
Wobei ich persönlich ja immer sage, auch tief hängende Früchte machen satt.
Ja, da hast du recht. Oder wie hat früher, wer hat das gesagt?
Markus Krebs gesagt.
Im Seichten kann man nicht ertrinken. Das hat doch irgendwie, wie hieß der damals RTL?
Herr Augustinski.
Ludwig Thoma. Oder hieß der Helmut Thoma?
Helmut Thoma. Ludwig Thoma war ein Skifahrer.
Ja, okay. War das nicht der von diesem Theaterstadel, Ludwig Thoma? Jetzt eben verfransen wir uns. Wir waren, aber von Theaterstadel zur SPD ist es so weit eigentlich nicht.
Nee, das ist ein ganz kurzer Schritt. Also wir merken, die Stimmung bei Olaf Scholz, da wird uns einiges erwarten. Man merkt aber auch, in der SPD, da gibt es auch einen Kampfeswillen, was man, finde ich, sehr deutlich an den Reaktionen der Partei hört, wenn Olaf Scholz über Christian Lindner nochmal spricht.
Manche haben gesagt, ich hätte Herrn Lindner harte Worte hinterhergerufen. Zu harte Worte, hieß es. Ja, es stimmt, ich war empört. Wir alle waren empört.
Das ist ja wie bei Ich unverbesserlich, wenn die Minions, also wenn der Gru was von den Minions sagt.
Also die SPD hat sich entschieden, sie lachen Lindner einfach nur noch aus.
Ja.
Also da wird auch gar nicht mehr argumentiert, sondern er wird nur noch ausgelacht. Also die Partei ist aggressiv und ich befürchte einen harten Wahlkampf. Und da ist ganz spannend ja zu sehen, wie verhält sich jetzt die Parteispitze um Lars Klingbeil und Saskia Esken. Oh. Was ist der Rhythmus, den sie vorgeben? Saskia Esken nach wie vor, finde ich, immer so ein bisschen blass. Ja, dann hatte sie auch noch das Manko, dass sie ihre Rede irgendwie vom iPad irgendwie selber scrollend ablesen musste. Das wirkt dann auch eher immer wie so ein Vortrag bei der Volkshochschule.
Darf ich bei Saskia Esken kurz einhaken? Ja? Sie hat natürlich ein Konzept vorgestellt, ohne es wirklich vorzustellen, ein Erfolgskonzept, das die Jusos nicht verstanden haben bis heute. Die wollen ja von ihrer Parteiführung, wollen die ja tatsächlich linke Politik und klare Politik. Quatsch. Muss ich aber vorstellen. Ja. Saskia Esken hat etabliert das Modell alternative Realität als Chance. Weil sie sagte ja, sie ziehen mit einem Kandidaten in den Wahlkampf, der gezeigt hat, dass er regieren kann. Und dann sagte sie noch, sie nehmen wahr, dass die SPD ein Wählerpotenzial von 47% hat. Also egal, was zu dieser Wahrnehmung geführt hat, ich brauche das Zeug auch.
Ja, aber mit Wählerpotenzial meint sie bei den SPD-Mitgliedern. Also bei SPD-Mitgliedern 47%. Hat die SPD ein Wählerpotenzial von 47%. Und ich finde, das ist im aktuellen Zustand gar nicht mal so schlecht. Da muss man sagen, da ist auch innerparteilich richtig gute Arbeit geliefert worden.
Absolut.
Also Saskia Esten eher farblos. Wie gesagt, Scholz, sie prompt hat sich so ein bisschen durchs Leben. Aber wer wirklich auf Speed ist und wo man wirklich merkt, der hat Lust auf Wahlkampf, das ist der Kollege Lars Klingbeil. Und der hat eine sehr interessante Rede gehalten, für mich auch die kämpferischste an diesem Tag, die aber leider nicht ganz ohne Widersprüche blieb. Denn der Kollege Klingbeil hat Merz ein paar Mal scharf angegriffen und wirft an dieser Stelle, die wir jetzt hören, Merz und der CDU auch ganz konkret was vor. Und da hören wir mal kurz rein.
Man hat ein bisschen den Eindruck, er möchte diese Schlagzeilen für den Wahlkampf haben, von einer Industrie, die es schlecht geht, von Arbeitsplatzverlusten, die drohen. Aber auch als Oppositionsführer hat man in diesem Land eine Verantwortung. Man macht keinen Wahlkampf auf dem Rücken der Beschäftigten, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist das klare Signal an Friedrich Merz. Das ist unanständig, das gehört sich nicht, das macht man nicht.
Und da hat er natürlich völlig recht, ne? Also dieses Angstmachen, das macht man nicht. Das ist unanständig. Und dann hören wir doch mal kurz rein, was Klingbeil an anderer Stelle über Arbeitnehmer sagt.
Ich will das mit der Richtungsentscheidung konkret machen. Während wir hier heute Morgen sitzen, wird in tausenden Küchentischen in diesem Land über die Sicherheit von Arbeitsplätzen diskutiert. Die Kolleginnen und Kollegen bei Volkswagen, bei Ford, bei ThyssenKrupp, bei Bosch, an vielen anderen Stellen, die sitzen heute mit ihren Familien und die haben Angst. Die haben Angst um die Arbeitsplätze, Angst um Existenzen. Die haben Angst, wie das weitergeht mit dem Häuschen, das abbezahlt werden muss. Oder ob man die Ausbildung oder das Studium der Kinder noch finanzieren kann. Diese Angst ist zu spüren, wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen redet.
Okay, es sind Widersprüche zu spüren. Ich.
Also merkst du, was ich meine?
Ja.
Wahlkampf mit Angst machen ist wirklich unanständig. Aber die Leute haben ja gerade wirklich Angst. Ja, und Arbeitnehmer ist der eine Fokus der SPD. Gott. Mein Eindruck ist, der Fokus der SPD verändert sich gerade aber auf eine ganz andere Zielgruppe. Und auch da würden sie natürlich nie so etwas Unanständiges machen, wie mit der Angst zu spielen, wie wir jetzt von unserem Lieblings-Olaf hören.
30 Jahre nach dem Fall der Mauer haben wir endlich durchgesetzt, dass die Renten in Ost und West angeglichen werden. Das war überfällig. Aber das allein reicht natürlich nicht aus. Viele wissen gar nicht, wenn wir nichts tun, dann läuft die Rentengarantie schon am 1. Juli 2025 aus. Das ist in gerade mal 7 Monaten. Wenn wir die Rentengarantie nicht verlängern, dann sinkt das Rentenniveau und zwar auf Dauer. Das nehmen Merz und Lindner in Kauf. Das nennt man dann Rentenkürzung durch Unterlassen.
Straftatbestand, also quasi.
Und das ist natürlich auch krass. Also er baut ja gerade das Bild auf, dass in 7 Monaten die Renten sinken werden, wenn man jetzt nicht SPD wird.
Ja, also die SPD ist weit davon entfernt, Angst als Wahlkampf
den Leuten Angst zu machen.
Nein,
und das kann
nein.
man ihnen gerade wirklich vorwerfen. Und was ich spannend finde, ist die plötzliche Konzentration der SPD auf die Rentner als potenzielle Wähler. Der Wahlkampf der SPD dreht sich gerade extrem viel um das Thema Renten und um Themen, die ältere Leute beschäftigen. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen.
Naja gut, das ist bei einem kurzen Wahlkampf, den wir haben, ist es natürlich, was sind die besten Strategien? Freunde, kommen mal an den Tisch. Wie sieht's aus? Wie ist die Bevölkerungsstruktur in Deutschland? Sehr viele Alte. Das sind die Leute, die wir ansprechen müssen. Deswegen machen wir jetzt hier Wahlkampf letzten Endes für die Älteren. Das ist ja was schon viel zu oft in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist. Das ist ja das Problem auch, dass sehr wenig Politik für junge Menschen gemacht wird, wo die Interessen der jungen Menschen tatsächlich im Vordergrund stehen. Und das ist jetzt hier wieder ganz genauso. Weißt du, in der Kürze der Zeit, was machen wir? Hier Rentenwahlkampf, das super.
Aber dann haben wir im Prinzip ja eigentlich nur noch, man könnte fast sagen, einen konservativen Wahlkampf. Also wir haben die Linke nicht mehr wirklich als Stimme. Wir haben BSW,
Moment,
die nicht
Moment,
links.
Operation Silberlocke, mein Freund.
Entschuldigung.
Operation Silberlocke.
Da können wir mal eine ganze
Ramelow
Sonderfolge
Bartsch.
Zu machen.
Ja?
Also ich sag mal so, wenn du wirklich Leute, die das Rentenalter weit überschritten haben, als letzte Hoffnung für deine Partei zementieren musst, dann würde ich sagen, ist das nicht Aktion Silberlocke, sondern Aktion Todesglocke.
Ich finde das ein bisschen fies. Sie sind ja wie eine Band. AC Geezy, habe ich gesagt, oder? Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Du
nein,
wolltest,
aber du hast ja völlig, ja. Also linke Politik, die SPD konzentriert sich jetzt auf die Rentner. Ich verstehe gerade nicht, in einer Zeit, wo in Deutschland erstens viele Arbeitsplätze gefährdet sind, wir eine Wirtschaft haben, die die Politik permanent unter Druck setzt, um vor allen Dingen auch von eigenem Versagen abzulenken. Denn man darf ja auch bei dieser ganzen VW-Geschichte im Moment nicht vergessen. VW hat im letzten Quartal irgendwie noch über 1,5, 1,6 Milliarden Euro Gewinn gemacht nach Steuer. Sprechen davon, hier Werke zu schließen. Also im Prinzip nutzen gerade alle diese Zeit, diese politisch instabile Zeit in Deutschland zur Gewinnmaximierung. Arbeitnehmer geraten immer mehr unter Druck. Arbeitnehmer werden diejenigen sein, die diese ganzen Zechen zahlen müssen. Rente, Wirtschaftssubventionen, Arbeitsplatzverlust, das wird die breite Mitte, da geht's nicht um Mittelstand, da geht's nicht um FDP-Wähler, sondern da geht's um die ganz einfachen Arbeitnehmer. Und es gibt im Moment in diesem aktuellen Wahlkampf in Deutschland nicht eine einzige Stimme, die sich wirklich konsequent für die Interessen der Arbeitnehmer einsetzt und all die Themen, die Arbeitnehmer betreffen, gerade konsequent aufs Tableau bringt. Und das finde ich ist ein, die reden alle von Wählerpotenzial, und vergessen im Prinzip eine riesige Gruppe von Menschen, denen dann auch noch vorgeworfen wird, sie hätten so wenig Motivation, sie müssten Lust auf Überstunden haben. Also auf der einen Seite unterstellt man diesen Leuten permanent noch, denen wird so ein bisschen die Motivation fehlen und sie sind so ein bisschen faul. Also da läuft gerade etwas so schief, dass ich mir denke, wenn es da eine Partei gäbe, die das erkennen würde, dass es einen Großteil von Menschen in diesem Land gibt, die diese ganze Karre am Laufen halten, dann bräuchte man nicht so seltsame Spielchen machen, mit den Leuten Angst machen oder zu sagen, die Rente ist nicht sicher oder ihr habt Angst vor dem oder der Friedrich Merz, der die Lösung irgendwie darin sieht, wieder zurück in Atomstrom und alles, sondern dann könnte man tatsächlich mal über die Themen der Zeit sprechen.
Was ganz Verrücktes, Philipp. Im Grunde bräuchte man, aber halt mich jetzt für bekloppt, wir bräuchten sowas wie so eine sozialdemokratische Partei Deutschlands,
ja.
Oder?
Ja.
Das wäre jetzt ja. nicht schlecht. Schade, dass es das nicht gibt.
So, ihr lieben Weihnachtskekse und Weihnachtsstollen da draußen, das war grundlos gute Laune für diese Woche. Wenn ihr Themenvorschläge, tolle Zitate oder eine Meinung habt, dann würden wir uns sehr freuen über eine E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Noch viel mehr würden wir uns aber freuen, wenn ihr selbst zum Zitat werdet für uns und uns eine Sprachnachricht schickt auf www.speakpipe.com/GGL. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune.
Ja, bitte schickt uns die Audioaufnahmen. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Das macht uns auch immer, motiviert uns zusätzlich. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann kommt jetzt die übliche Bettelei am Ende aller Podcasts. Bitte, es ist bald Weihnachten. Hinterlasst uns eine Bewertung, schreibt eine Rezension, drückt ein Klingelchen, bimmelt ein Glöckchen. Auf jeden Fall spült uns im Algorithmus nicht in den Abfluss, sondern nach oben. Beschert uns einen Lindnerartigen Aufstieg, was auch immer. Also schreibt Rezension, Bewertung, ihr wisst, was ich meine.
Wenn ich ja mal einhaken darf, Lindnerscher Aufstieg, ein lindnerhafter Aufstieg, hast du gesagt, ist das nicht das, was man ein Oxymoron nennt?
Ja, oder einfach auch gesprochener Dünnschiss meinerseits. Und wo wir gerade bei gesprochenem Dünnschiss sind, habe ich jetzt heute noch einen kleinen Rauschmeißer, eine Perle des
ja.
Des gesprochenen Imodium Akuts. Richard David Precht war bei Thilo Jung zu Gast und hat den 6 Stunden ins Koma gequatscht. Und da hat sich der Richard so ein bisschen drüber beklagt, dass er nicht mehr so oft in Talkshows eingeladen wird.
Nein.
Ja, und er kommt offensichtlich nicht auf die Idee, dass man ihn vielleicht einfach nicht mehr einlädt, weil man keinen Bock auf ihn hat, sondern Richard David Precht hat in seiner hochintelligenten Art und Weise eine sehr, sehr kluge Erklärung gefunden, warum er nicht mehr eingeladen wird.
sondern Journalisten treten auf in der Rolle von Weltdeutern, Welterklärern.
Wo denn? Man sind Talkshows?
Sie treten so in Talkshows aus, sie treten auch als Moderatoren so auf und sie treten als nicht nur in den Frakturkommentaren der FAZ, sondern überall in den Leitmedien da auf. Das heißt also, der Meinungsanteil wird immer größer in Relation zum Informationsanteil. Und durch diese Verschiebung sehen sich sehr viele Journalisten selber in der Rolle der Weltdeuter und Welterklärer. Und es gibt da eine regelrechte intellektuellen Feindlichkeit gegenüber all denen, die keine Journalisten sind. Weil die stehen ihnen in ihrem Welterklärungsmodus im Wege. Das ist eine ganz wichtige Veränderung. Und deswegen werden, je größer die Probleme sind, öffentliche Intellektuelle umso weniger gefragt.
Das war die 13. Folge Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flashflow Recording. Jetzt Lindner privatisieren. Tschüssikowski.